Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Islamisten und Terroristen versuchen, die Corona-Pandemie für sich zu nutzen. Davor warnen Expertinnen und Experten gleich mehr. Dann Papst Franziskus ernennt 13 neue Kardinäle, ganz nach seinem kirchenpolitischen Geschmack. In Erfurt werden Teile des Doms verkauft und in Thailand kann man buddhistische Flüge ins Nirgendwo buchen. Diese Themen hören Sie hier bis 10 Uhr. Profitieren Islamismus und Terrorismus von der Covid-19-Pandemie? Diese Frage hat der Auslandsverband der CSU in Brüssel jetzt gestellt in einer Online-Debatte. Mit dabei waren unter anderem die Ethnologin Susanne Schröter und die Imamin Seyran Atesh. Beide warnen ja schon lange, der Islamismus werde in Europa immer stärker. Der Beitrag von Thomas Klatt, der beginnt gleich mit dem Theologen und Soziologen Mohanad Khorshid und mit seiner Einschätzung zur aktuellen Strategie der Muslimbrüder.
Drei Sachen haben sich geändert in der Strategie. Erstens, man erkennt nach außen demokratische Grundprinzipien, man erkennt Regierungen an, nach außen, nicht nach innen, pragmatisch, um zum Ziel zu kommen. Zweitens, man verzichtet auf die Rhetorik der Gewalt. Und drittens, kaum ein Muslimbruder wird in Europa sagen, hallo, ich bin Muslimbruder.
Sagt der Münsteraner Islamwissenschaftler Mohanad Khorshid, seit kurzem auch wissenschaftlicher Leiter der Dokumentationsstelle Politischer Islam in Österreich. Schon in den 1980er und 90er Jahren seien Muslimbrüder aus Ägypten verstärkt nach Europa eingewandert. Ihr Ziel sei die Islamisierung der Gesellschaft. Das könne man aktuell etwa auf Homepages von Moscheegemeinden lesen, die der Idee der Islamisierung nahestünden, wenn es beispielsweise um Körperstrafen im Koran gehe, etwa Handabhacken oder Enthauptungen.
Dann schreiben sie nicht, dass diese nicht gelten oder dass sie im historischen Kontext des 7. Jahrhunderts zu verorten sind, sondern sie sagen, wenn wir eine Minderheit sind in einer Gesellschaft, dann folgen wir den Gesetzen des Staates. Nur ein islamischer Staat, ein Staat nach der islamischen Grundordnung, darf diese Körperstrafen in die Praxis umsetzen. Das heißt, die werden temporär auf der Seite gelegt, bis man die Mehrheit hat, bis man die Gesellschaft entsprechend geändert hat.
Bis dahin werde von Kreisen, die den Muslimbrüdern nahestehen, eine Strategie der scheinbaren Anpassung betrieben. Das solle vor allem junge Muslime ansprechen.
Europa ist das Feindbild. Integriert euch im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt. Aber nicht, wenn es um die Integration im Sinne der Identität, damit man das System von innen unterwandert.
Das beobachtet auch Rechtsanwältin Seyran Atesh, Mitbegründerin der liberalen Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin. Der Lockdown sei eine Art Katalysator für die Werbeaktivitäten der Radikalen. Jetzt in der Corona-Pandemie werde das Internet vor allem für Jugendliche zum bestimmenden Lebensraum. Und das werde von Islamisten gekonnt ausgenutzt.
Ein weiterer Faktor ist die politische Marginalisierung von jungen Menschen, dass die Jugend sich vernachlässigt und von politischen Führern auch getäuscht fühlt. Vor allem jetzt in der isolierten Zeit sind Online-Bilder, vor allem Instagram-Bilder und extremistische Chatrooms und religiöse Fernsehsender aus verschiedensten islamischen Ländern zu wichtigen Komponenten in diesem modernen Radikalisierungsprozess geworden.
Die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie würden es Propagandisten im Internet leicht machen, mehr Einfluss zu gewinnen. Zudem werde die Pandemie selbst ideologisch ausgeschlachtet, denn das Coronavirus sei verursacht worden durch
die Dekadenz des Besten, die Covid-19-Pandemie sei ja eine Strafe Gottes dafür, dass der Westen so dekadent wäre. Einer unserer Imame hat in einer Schule von Schülern gehört, also von vielen Schülern in einer Schule, dass die Pandemie eine Strafe wäre, weil China sich zu den Uiguren so schlecht verhalten habe.
Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, beobachtet, dass in der Pandemie vor allem in traditionellen Familien mehr Druck ausgeübt werde.
Ich leite in Hessen im Justizministerium eine Arbeitsgruppe zur Ehegewalt. Und das ist sehr klar, die Schutzeinrichtungen können nicht mehr so viele Personen aufnehmen. Die Jugendzentren sind entweder zu oder sind beschränkt in Hinsicht auf die Teilnehmer. Das heißt, die Frauen, Mädchen und Jugendlichen werden auf ihre Familien zurückgeworfen und die Fluchtorte, die sie hatten, die sind ihnen jetzt mehrheitlich genommen.
Zudem wurde in der Pandemie in mehr als 100 Gemeinden der öffentliche Muezzinruf erlaubt. Das werde von einigen Muslimen als Sieg und beginnende Islamisierung Deutschlands gefeiert. Islamistische Kreise gewinnen so Oberwasser, befürchtet Susanne Schröter. Zudem beherrsche die Pandemie die öffentliche Wahrnehmung. Der islamistische Terror sei nicht mehr Topthema. Saida Kelamisali aus Zürich ist Präsidentin des Forum für einen fortschrittlichen Islam.
Ich habe das Gefühl, dass der Terrorismus von dieser Pandemie enorm profitiert hat, weil unsere Aufmerksamkeit ganz dem Covid oder Corona gewidmet ist. Es vergeht kein Tag, an dem nicht alle Zeitungen, alle Sender überall nur von dieser Pandemie sprechen. Dass die europäische Öffentlichkeit sich in einer falschen Sicherheit wähnt und meint, der IS sei tatsächlich verschwunden.
Im Gegenteil, sei derzeit ein Wiedererstarken des Islamischen Staates IS im Irak und Syrien zu beobachten. In Deutschland wie in ganz Europa müsse man daher wachsamer sein. Es gebe einen schleichenden Prozess der Unterwanderung, der durch Covid-19 noch verstärkt werde. In Frankreich habe die Radikalisierung schon erhebliche Folgen, warnt Susanne Schröter.
Dass Lehrerinnen nicht akzeptiert werden, dass bestimmte Lehrstoffinhalte überhaupt nicht mehr unterrichtet werden können. Und da zählt jetzt nicht nur die Shoah zu oder der Nahostkonflikt, sondern da zählen auch die Evolutionstheorie im Biologieunterricht zu. 150 Kommunen sind weitgehend in der Hand von Islamisten. Das bedeutet, da findet kein normaler Schulunterricht mehr statt. Da sind die Frauen nicht mehr auf der Straße. Da lebt man nach der Scharia.
Die Ethnologin Susanne Schröter im Beitrag von Thomas Klatt zur Frage, wie Islamismus und Terrorismus von der Corona-Pandemie profitieren. Sie finden den Beitrag auch schon zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de und bald auch zum Nachhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Der Kardinalstitel ist die höchste Würde in der katholischen Kirche nach dem Papst. Und Papst Franziskus, der ernennt jetzt 13 neue Kardinäle. Bekannt sind sie schon seit einigen Wochen. Morgen werden sie offiziell kreiert, wie das in der Kirchensprache heißt. Die meisten von ihnen gelten als dem Papst sehr ähnlich in Sachen Kirchenpolitik. Und so sichere Franziskus sein Erbe, meinen Beobachter. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
Es ist eine Kardinalserhebung und eine Weichenstellung für eine Zukunft der katholischen Kirche, wie Franziskus sie möchte. Der Papst stärkt mit der Auswahl der neuen Kardinäle die Gruppe der Kirchenmänner, für die die römische Kurie nicht der Nabel der katholischen Welt ist. Für das Konklave, das den nächsten Papst bestimmt, zeichnet sich damit immer mehr ein Wahlgremium made by Franziskus ab. Marco Politti, Autor zahlreicher Papstbücher, sagt, Franziskus wollte, dass die Basis gelegt ist für ein Konklave, in dem es eine breite Repräsentanz des Südens der Welt gibt. Ein Konklave, das nicht mehr dominiert wird von der Kurie und von italienischen Kardinälen. Insgesamt 13 neue Kardinäle ernennt oder, wie es in der katholischen Kirche heißt, kreiert der Papst am Tag vor dem ersten Advent. Zum ersten Mal werden Vertreter aus Ruanda und Brunei Teil des mächtigen Kardinalskollegiums, Antoine Kambanda und Cornelius Sim. Mit José Fuerte Advíncula steigt ein zweiter Geistlicher von den Philippinen zum Papstwähler auf. Aus Italien ist unter anderem der sozial engagierte Bischof von Siena Augusto Lo Giudice dabei. Ein Ausrufezeichen ist, dass Wilton Gregory künftig das scharlachrote Birett tragen wird. Der Erzbischof von Washington wird der erste afroamerikanische Kardinal. Einer mit Selbstbewusstsein, der sich in den vergangenen Wochen öffentlich mit dem scheidenden US-Präsidenten Trump angelegt hat und beim Thema Missbrauch in seinem Erzbistum aufgeräumt hat. Auf die Frage, ob dieses Thema in der Kirche schon ausreichend aufgearbeitet wurde, antwortet Gregory gerade heraus: Nein, was wir hierzu gemacht haben, ist gut, ist effektiv. Aber es ist ein fortlaufender Kampf zu garantieren, dass unsere Kinder sicher sind. Daheim in Sachen Missbrauch aufräumen und dann Kardinal werden. Das ist auch der Weg von Celestino Ausbraco, Erzbischof von Santiago de Chile. Die einzigen beiden Kurienvertreter unter den neuen Kardinälen sind Marcello Semeraro und Mario Gregg. Sie gehören ebenfalls zur Gruppe der Reformer. Der Italiener Semeraro ist langjähriger Vertrauter des aktuellen Papstes und als neuer Chef der Kongregation für Heiligsprechungen dabei, das Erbe des geschassten Vorgängers Giovanni Becciu aufzupolieren. Der Malteser Gregg hat sich mit Seenotrettern auf dem Mittelmeer solidarisiert und bemüht sich derzeit in Rom, der Bischofssynode neuen Schwung zu geben. Offiziell gilt im Vatikan zwar die Linie, mit Kardinalskreierungen wird keine Kirchenpolitik betrieben. De facto aber werden mit jeder Ernennung die Kräfteverhältnisse unter den wahlberechtigten Kardinälen neu justiert und damit potenziell der Ausgang des nächsten Konklaves beeinflusst. in dem es diesmal besonders hart zugehen könnte, glaubt Vatikanexperte Politi. Das nächste Konklave wird bereits im Vorfeld ein Kampf mit harten Bandagen sein, zwischen der konservativen Front und denjenigen, die die Linie der Reformen fortsetzen wollen. Auch Mauro Gambetti, die größte Überraschung unter den neuen Kardinälen, zählt zum Lager der Reformer oder anders gesagt zu denjenigen, denen der aktuelle Papst vertraut. Gambetti ist mit seinen 55 Jahren für einen Kardinal außergewöhnlich jung. Bislang war er einfacher Ordenspriester. Der Papst aber schätzt Gambettis Arbeit als Leiter des Franziskusklosters in Assisi und hat mit ihm noch viel vor, heißt es in Rom. Mit den neuen Kardinalsernennungen steigt die Zahl der künftigen Papstwähler auf 128. Mehr als die Hälfte von ihnen, 73, ist dann von Franziskus ernannt.
Jörg Seißelberg über 13 neue Kardinäle, die morgen vom Papst ernannt werden. Wir lassen den Dom in Köln, heißt es im Kölner Karneval, wenn auch in einer etwas anderen Aussprache. In Erfurt hingegen sagen sie, wir verkaufen Teile unseres Doms, und zwar die Teile, mit denen wir nichts mehr anfangen können, die beim Renovieren übrig bleiben. Diese Fragmente stammen von einem Portal und wiegen bis zu 300 Kilo. Wer will die haben? Henry Bernhard war beim Domverkauf in Erfurt dabei.
Die Glocke des Doms schlägt zur vollen Stunde. Erst 70 Stufen hinauf auf den Domberg, dann rattert der offene Baustellenaufzug langsam nach oben. Ins fünfte von 9 Stockwerken des Baugerüstes am Portal des Doms. Hendrik Fentner schleift ein neu angesetztes Stück Maßwerk ab.
Da sind schon ein paar Stücken abgestürzt. Also jedenfalls war das so, dass man den ganzen Wimperg...
Der Wimperg ist der dreieckige Giebel über dem Portal, ausgefüllt mit gotischem Maßwerk.
...quasi abbauen mussten, weil die Stücken innen drinnen sehr kaputt waren. Und dann waren ja hier so kaputte Stellen, die durch die frühere Verankerung, weil das ja nicht aus Edelstahl war, sondern aus Eisen, gab es hier Sprengungen drin. Da sieht man dann diesen Stücken, überall wo ein Anker war, ist halt auch kaputt. Und da wurden halt diese kaputten Stellen rausgeschnitten und durch Vierungen ersetzt.
Vierungen oder auch Vierungsstücke, das sind neu angesetzte Ersatzstücke für verlorenes oder zerstörtes Maßwerk. In diesem Fall aus dem gleichen Sandstein wie die Originale aus dem 14. Jahrhundert.
Das heißt, das ist neu, der Anschluss ist neu, der ist neu.
Und das alte, beschädigte Maßwerk ist übrig. Stücke von ein paar hundert Gramm bis zu 150, 200 Kilogramm.
Zu zweit kriegen wir das in die Schubkarre.
Und diese nun übrigen Stücke, teils 700 Jahre alt, teils von der letzten Sanierung im 19. Jahrhundert stammend, werden meistbietend verkauft. Auf dem Hof der Restaurierungsfirma Nüten am Stadtrand von Erfurt. Der Weihbischof und Dompropst Reinhard Hauke ist mit dabei.
So, ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir die Geheimnisse lüften können, was in den Tüten drin steht. Ich fange hier vorne an. Die Lottofee.
Der Richtpreis ist 4 Euro pro Kilo. Aber letztlich gibt jeder freiwillig.
Beim letzten Mal waren es 6.000 Euro. Also haben und nicht haben, ist schon ein Unterschied. Also ich denke, wenn ich hier auch in diesem Bereich bleibe, dann bin ich sehr froh, weil 6.000 Euro kostet eine Figur, die Restaurierung. Und wenn ich damit eine Figur zahlen kann, bin ich schon sehr froh.
So, jetzt bin ich hier hinten dran.
Reinhard Hauke sichtet die Gebote.
Okay. Also hier gibt es von sonntags ein Angebot von 200 Euro. Sonntag. Und Sie klären es mit der jungen Frau, wie
wir es... Elke Sonntag hat den Zuschlag. 200 Euro zahlt sie für einen Zentner Maßwerk. Echtheitszertifikat inklusive. Sie wuchtet den Stein in ihren Kombi.
Ja, also ich habe jetzt gerade ein Stück vom Triangelportal gekauft, vom Erfurter Dom, und bin sehr froh darüber. Und wird bei uns im Garten sein. Aus dem 14. Jahrhundert, wurde mir gerade gesagt, ist dieser Teil, ja, ist, denke ich, ein ganz besonderes Stück, dass wir das jetzt bei uns haben dürfen. Mein Mann ist katholischer Theologe, ich bin evangelische Religionslehrerin, und uns ist der Glaube sehr wichtig. Und deswegen war das ganz toll, als wir erfahren haben, dass wir da ein Stück des Triangelportals erwerben können. Unsere Söhne sind im Dom gefirmt, wir sind sehr oft im Dom, und deswegen sind wir sehr stolz darauf. Wir wollen das dann aufstellen, wahrscheinlich direkt an der Terrasse, dass wir es auch immer im Blick haben. Ja, diese besondere Form auch, dass man wirklich sieht, dass es aus dem Portal ist. Also der Eingangsbereich, was ja auch was ganz Besonderes in der Welt ist, dieses Triangelportal, das gibt es ja nur an wenigen Kirchen in Deutschland und der Welt, denke ich mal.
In der Tat ist das Triangelportal einzigartig. Ein massives, 33 Meter hohes Eingangsgebäude von dreieckiger Grundfläche mit zwei Portalen, erklären der Weihbischof Hauke und der Dombaumeister Andreas Gold.
Bisher in der Romanik war quasi die Türanlage so, dass man, wenn man den Berg hinaufging, links abschwenken musste. Jetzt hat man gesagt, wir machen eine freundliche Fassade, die einladend wirkt, dass man geradeaus quasi in die Kirche reingehen kann.
Ist sozusagen wie so ein Trichter, mit dem Gruße an den Besucher, der die Domstufen raufkommt, hier geht's rein. Also ein sehr großartiges architektonisches Symbol mit großer Wirkung.
Um 90 Grad versetzt zum Apostelportal, vom Domplatz abgewandt, grüßt das bereits vollständig restaurierte, ebenso prachtvolle Jungfrauenportal. Der Weihbischof Hauke erklärt es.
Das Jungfrauenportal wurde genutzt, vermutlich auch dafür, dass nach einem Gottesdienst für Verstorbene durch dieses Portal der Sarg getragen wurde und zwischen Dom und Severe beerdigt wurde. Die Symbolik von den klugen und törichten Jungfrauen, Erzengel Michael und oben die Deesis, weisen darauf hin, dass das natürlich thematisch auch gut zum Thema Sterben und ewiges Leben passt.
Die klugen und törichten Jungfrauen, jeweils 5 Frauenskulpturen, die einen, die stolz, aufrecht und lächelnd ihre brennenden Lampen tragen, die anderen, die törichten, eingesunken, bestürzt, verzweifelt. Ihre erloschenen Lampen tragen sie mit der Öffnung nach unten oder sie haben sie ganz fallen lassen.
Die Törichten, die eben deswegen töricht waren, weil sie dachten, wir kriegen das ja eh schon noch rechtzeitig mit. Wenn der Bräutigam kommt, wird schon noch reichen, wird nicht so lange dauern, wir brauchen keinen Nachschub an Öl. Und die Klugen hatten eben noch einen Krug dabei, wo sie ein bisschen Öl nachgießen konnten, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Und das ist eigentlich so eine Einladung zur Wachsamkeit. Man soll also nicht immer spekulieren, wann man Jesus begegnen kann, sondern man soll sagen, es könnte in jedem Augenblick sein. Vielleicht muss man ein bisschen länger warten und ein bisschen Nachschub haben. Das ist eben die Symbolik.
Die 12 Apostel des Westportals werden noch restauriert. Das Baugerüst aber soll bis Weihnachten verschwunden sein. Und die Besucher des Erfurter Doms wieder sicher vor herabfallenden Steinen. Zum Schluss noch eine Frage an den Dombaumeister.
Wie oft gibt es denn sowas, so ein Triangelportal?
Ich kenne nirgendwo auf der Welt so eins. Das ist schon einmalig.
Domfragmente aus Erfurt für 4 Euro das Kilo Richtpreis. Eine Reportage von Henry Bernhard. Fluggesellschaften leiden ja besonders stark unter der Corona-Pandemie. Die Umwelt freut's, die Branche nicht. Und deshalb haben sich manche Fluggesellschaften etwas ausgedacht. Flüge ins Nirgendwo. Die enden am selben Flughafen, an dem sie begonnen haben. Und unterwegs, da kann man sich dann zum Beispiel das Great Barrier Reef vor Australien anschauen, solange das eben noch geht. Denn durch die globale Erwärmung wird dieses Riff ja immer kleiner. Ada von der Deken berichtet jetzt über einen solchen Flug ins Nirgendwo in Thailand. Ein buddhistischer Flug nach dem Motto Karma dank Kerosin.
So klingt es dann also im Testlauf. Über die Sprechanlage, über die das Flugpersonal bei normalen Flügen Sicherheitshinweise gibt, stimmt Katha Chinan Banchon ein buddhistisches Mantra an. Und fast alle an Bord der Thai Airways Maschine singen mit. Katha Chinan Banchon ist aus dem thailändischen Fernsehen als Wahrsager bekannt. Zudem ist er spiritueller Reiseführer. Und nun wird ihm auch bei einer besonderen Pilgerreise über den Wolken eine zentrale Rolle zukommen. Für ein Deutschlandfunk-Interview meldet er sich übers Internet.
Ich habe schon Gebete angestimmt und Reisegruppen durch Tempel geführt. Aber es ist das erste Mal für mich, auf einem Flug Mantras zu rezitieren. Diese Reise ist mit keiner meiner Reisen zuvor vergleichbar, denn auch für mich ist es das erste Mal. Ich bin mir sicher, dass die Teilnehmer die eindrucksvollste Erfahrung ihres Lebens machen werden.
Der Pressetermin mit Katha Chinan Banchon ist als Video festgehalten. Die Maschine blieb an dem Tag noch am Boden. Am kommenden Montagnachmittag soll sie in Bangkok abheben. Die thailändische Fluggesellschaft hat eine Route über 99 heilige Stätten entworfen. 3 Stunden werden wichtige buddhistische Tempel des Landes überflogen. Für die in wirtschaftliche Turbulenzen geratene Fluggesellschaft Thai Airways dürfte es ein willkommener PR-Coup sein. Die Tickets für die Business Class für knapp 300 Euro seien nach 6 Stunden ausverkauft gewesen, sagt die Airline. Das übrige Kontingent nach wenigen Tagen. Schon ist ein weiterer Flug für Neujahr geplant. Aber was passiert nun genau an Bord während des Flugs, bei dem Bangkok sowohl Abflug- als auch Ankunftsort ist? Es sollen Speisen gereicht werden, wie sie aus der buddhistischen Tempelküche bekannt sind. Vor allem aber geht es um die Gebete oben über den Wolken und über den Tempeln am Boden.
Bei dieser besonderen Erfahrung sollen alle Sinne angesprochen werden. Es geht ums Sehen, Riechen, Hören und Fühlen. Unsere Gäste erfahren dann 1,5 Stunden lang Geschichten zu diesen 99 Tempeln in Thailand. Sie werden es genießen, wenn wir gemeinsam im Flugzeug Glück erbitten.
Der spirituelle Flugbegleiter versteht sich auch als Tourismusbotschafter.
Ich bin mir sicher, dass Thailand wieder ein Traumreiseziel für Reisende aus aller Welt werden wird.
Momentan ist allerdings der für das Land wichtige Tourismus stark eingebrochen. Laut Johns Hopkins University gab es seit dem Corona-Ausbruch zwar erst knapp 4.000 Fälle in Thailand, es gelten aber so strenge Regeln, dass die Tourismusbranche gefährdet ist. Ausländische Touristen dürfen nur nach 14 Tagen Quarantäne im Land auf Reisen gehen. Das trifft das buddhistisch geprägte Land hart. Zumindest während des 3-stündigen Flugs am Montag werden diese Probleme des Landes in weite Ferne rücken. Dann wird es allein um das reiche buddhistische Erbe des Landes gehen.
Ada von der Deken über einen Flug ins Nirvana. Und das war Tag für heute und für diese Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther und ich bedanke mich für Ihr Interesse.